predigen. Ich weiß nicht gar nicht, wer war letzte Woche alles auch da? Darf ich mal so Handzeichen sehen? Einige. Mir ist die Predigt noch ziemlich nachgegangen von Jeff oder sein Bericht. Es war ja wenig Predigt, war ja mehr ein Bericht. Da ging es um ziemlich viele erschreckende, gruselige Sachen. War kaum zu ertragen, fand ich. Aber es war auch ermutigend. Die Jugendlichen gehen. Tschüss, viel Spaß euch. Danke. Es hat mich unterm Strich dann ermutigt. Also das, was Jeff da erzählt hat, ging um Mord und Totschlag, um Verfolgung, aber eben auch um Menschen, die an Jesus festgehalten haben oder Jesus überhaupt kennengelernt haben und dann in den widrigsten Umständen festgehalten haben. Also mir hat das sehr viel Mut gemacht. Und ich dachte mir, ja, mit so einer Geschichte kann man natürlich durch Europa reisen. Ne? Das kann man erzählen, da hat man was zu erzählen. Und am Ende hat Jeff dann gefragt, und wem erzählst du heute von Jesus? Und Antje, die das übersetzt hat, hat ein bisschen geschluckt. Und ich hatte das Gefühl, die sieht so aus, wie ich mich gerade fühle. Ich weiß jetzt nicht, ob die das Gleiche gefühlt hat wie ich, aber sie sah halt so aus. Wem soll ich das jetzt erzählen oder wem soll ich was erzählen? Ich war ein bisschen verunsichert. Ich habe einfach nicht so krasse Geschichten erlebt. Und da bin ich eigentlich auch ganz dankbar für. Ich kann aber über eine ziemlich krasse Geschichte predigen. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Und die steht im Markus Evangelium 5, 1 bis 20. Da könnt ihr gerne mitlesen, müsste gleich angebeamt werden. Ich lese es aber auch vor. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees, in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden. Da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000. Und sie ertranken im See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war. Und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattete es nicht, sondern spricht zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wer sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im 10-Städte-Gebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Eine ziemlich krasse Geschichte, finde ich. Allerdings völlig weit weg von meiner Lebenswelt. Also Dämonen und andere arme Schweine gehören irgendwie nicht so zu den Wesen, mit denen ich so ganz viel zu tun habe. Das ist halt nicht meine Realität. Und trotzdem glaube ich, dass diese Geschichte uns was zu sagen hat. Und jetzt werde ich einfach noch mal Schritt für Schritt da durchgehen, mich an den Versen entlanghangeln. Also, und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees, in das Land der Gerasener. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ihr erinnert euch, was brauchst du, tut's das nicht? Besser? Es liegt, vielleicht sollte ich zu meiner Verteidigung sagen, meine Stimme ist nicht ganz so toll, weil ich... Liegt nicht an meiner Stimme. Das hat doch was. Das hat doch was. Sehr schön. Da hatte ich mir nämlich mehr Sorgen gemacht. Okay. Aber dann habe ich auch was in der Hand, ist mir eigentlich auch ganz lieb. So, also, und sie kam an das jenseitige Ufer des Sees, in das Land der Gerasener. Also, ihr erinnert euch vielleicht, dass die auf dem See unterwegs waren. Birgit hat neulich davon gepredigt. Und die sind durch einen Sturm durch. Den haben sie so gerade eben noch knapp überlebt. Zumindest haben die Jünger das so empfunden. Und dann haben sie noch im Ohr, wie Jesus ihnen sagt, glaubt ihr denn immer noch nicht? Und damit kommen die jetzt an Land. Und zwar in das Zehn-Städte-Gebiet. Das ist das erste Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern jüdisches Land verlässt. Also in heidnisches Land geht. Vielleicht ist es doch jetzt nicht so der ganz sichere Boden unter den Füßen. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist. Also das Erste, was ich denken würde, wäre, oh nee, ne? Bisschen Normalität nach dem Sturm wäre jetzt angebracht gewesen. Aber nein, war nichts. Denn dieser Mensch, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit den Steinen. Also ganz intuitiv kommt im ersten Moment so dieses, am liebsten würde ich ihn in den Arm nehmen, trösten und dann denke ich, nee, das macht mir auch Angst. Also ich finde das gruselig. Die Vorstellung, im Lukas steht noch, dass er dann auch noch nackt war, nackt zerschunden, sich mit Steinen selbst zerschlagen. Also es ist kein Geselle, den ich so gerne um mich hätte. Offensichtlich hatten die Menschen schon einiges versucht, ihn zu bändigen, aber das Menschenmögliche hat nicht gereicht. Ja, von den Jüngern hören wir hier nichts, wie die darauf reagieren. Auf jeden Fall waren sie wohl dabei. Und als er, also dieser Mensch, Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Wieder kennt Jesus. Und er weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt ist es so im Zehn-Städte-Gebiet, da wohnten Syrer und Griechen und die hatten so ihre eigenen Götter. Und Jesus Christus ist dort nicht nur irgendein Sohn irgendeines Gottes, sondern der Sohn des höchsten Gottes. Wer genau erkennt das hier eigentlich? Woher wusste er überhaupt von Jesus? Jesus ist das erste Mal in dem Heidengebiet mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann wirft er sich auch noch vor ihm nieder. Es ist eine Unterwerfung. An dieser Stelle müssen wir uns die Frage nach den Dämonen stellen. Das Thema Dämonen ist mir eher suspekt. Ist nicht so mein Lieblingsthema. Wer glaubt sowas heute noch? Das ist eher so Mittelalter, denkt man. Wir sind im Zeitalter der Aufgeklärten. Da weiß man, dass das höchstens Krankheiten sein können oder halt biblische Bilder. Ich glaube, das stimmt nicht mehr ganz. Wir wissen so, ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren wieder geändert. Die ganzen Esoteriker, die haben uns da was voraus. Die rechnen nämlich mit der Welt zwischen Himmel und Erde und damit, dass es gute und böse Geister gibt. Ich selber glaube das auch, aber ich bin da definitiv kein Profi. Und bei dem Thema Dämonen, da kann man so an zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Die eine Seite ist das bloße Reden über Dämonen, kann angsteinflößend sein. Wir könnten auch sensationslüstern, uns die gruseligen Geschichten erzählen. Oder wir können viele Probleme, die wir haben, einfach in die geistige Welt abschieben und sagen, das ist der Geist des Neides, der Zwietracht und so weiter. Manchmal hat das dann aber mehr mit unseren Charaktereigenschaften zu tun. Also nicht alles, was schief läuft, ist auch gleich ein böser Geist. Das wäre die eine Seite vom Pferd. Die andere Seite ist, dass wir den Einfluss des Teufels und der Dämonen definitiv nicht unterschätzen dürfen. Also wir können sie auch nicht verharmlosen. Wir können nicht so tun, als wären sie nicht da, als würden sie keine Rolle spielen. So, jetzt bin ich aber selber, wie gesagt, kein Profi in dem Gebiet und habe nicht die Erfahrung wie dieser Besessene hier gemacht. Ein Glück, bin ich Gott sehr dankbar. Und dann habe ich mal halt überlegt, was kann ich machen? Ich habe jetzt mal mich auf die Monster des Alltags konzentriert, also nicht die Dämonen, sondern das, was für uns alle relevant ist, wo wir uns alle ein bisschen was mit auskennen. Und da habe ich aus einem Nachschlagewerk ein paar Alltagsmonster mitgebracht und die würde ich jetzt gerne der Reihe nach vorstellen. Und dann seht ihr die auch gleich. Der Jähzorn, lateinisch Iracundia insanabilis, verliert aus den nichtigsten Anlässen die Beherrschung. Dann brüllt und tobt er zügellos herum und kann dabei durchaus gewalttätig werden. Dabei wäre der Jähzorn so gerne ganz anders. Er gelobt ständig Besserung, aber seine Natur setzt sich immer wieder durch. Und dann ist ihm auch völlig egal, wen die Attacke trifft. Das ist so ein Alltagsmonster, was der ein oder andere vielleicht kennt. Ein weiterer ist der Ordnungswahn. Mundicia simplex. Würde am liebsten die ganze Welt in ein Museum verwandeln. Konserviert in einem Zustand perfekter Harmonie und Sauberkeit. Sein größter Feind ist das Leben selbst mit seiner Krümelei, seinen Fettspuren und all der unaufhaltsamen Abnutzung. Besucher sind in seinem Ausstellungsräumen deshalb nicht willkommen. Sie würden sich allerdings auch nicht wohlfühlen. Und ein drittes, was wir vielleicht auch kennen, Trotz, der Trotz. Morositas obstinata ist eine der hartnäckigsten Formen der Unzufriedenheit, auch ein Monster. Er ist nicht nur absolut unbelehrbar, sondern obendrein noch ausgesprochen extrovertiert. Der Trotz will seine schlechte Laune unbedingt mit jedermann teilen. Die Liste geht noch unendlich weiter, wenn wir wollen. Machen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt drüber gelacht. Und die sahen ja auch irgendwie lustig aus. Aber wenn man sich vorstellt, dass diese Alltagsmonster in uns leben und uns beherrschen, dann hinterlassen die bei uns auch eine etwas hässlichere Pflanze. Oder zumindest ist ein Umgang, wenn wir diese Monster im Alltag füttern, der Umgang mit uns vielleicht nicht ganz so angenehm. Ja, manchmal machen wir es uns als Christen ziemlich leicht und sagen, ähnlich wie in dem Buch, wir sind nicht schuld, das waren die Monster. Das ist so, da sind wir selbst eigentlich verantwortlich, zumindest auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Charaktereigenschaften, die wir mit viel Anstrengung einfach nicht loswerden. Da können wir üben, alltäglich, und es klappt trotzdem nicht. Und da bin ich ganz dankbar, dass Jesus da eingreift. Dass wir diese Quälgeister, die in uns haben, dass die sehr wohl wissen, dass sie mit Jesus nicht unter einem menschlichen Dach leben können. Dass sie irgendwann auszuziehen haben. Sie wehren sich meistens. Aber letztendlich ist Jesus stärker, wenn wir ihn dran lassen. Birgit hat vor einiger Zeit mal in die Gemeinde reingefragt, was so die Lebensqualität des Christseins für uns ausmacht. Und da sind einige Sachen zusammengekommen. Da gab es einmal, die Angst musste weichen, die Unversöhnlichkeit, Depressionen, Ablehnung oder ungute Beziehungsmuster sind in den Menschen, die mit Jesus leben, im Laufe der Zeit, haben die sich verändert. Das ist vielleicht nicht immer über Nacht oder im Vorbeigehen geschehen. Meistens geht Jesus da auch etwas längere und heilsame Wege mit uns. Und dass er hier in der Geschichte den Besessenen gefragt hat, wer da mit ihm spricht, lag nicht daran, dass Jesus nicht gewusst hätte, wer dort in diesem Besessenen wohnt. Er wusste das sehr wohl. Aber er hat gefragt. Und dann kam die Antwort, die Legionen. Es liegt eben auch daran, dass wir eine Selbsterkenntnis brauchen oder die Sündenerkenntnis. Und wenn Jesus uns gegenübersteht und uns anspricht, dann erkennen wir das. Wenn wir in Sünde leben oder Sünden begangen haben, die uns beherrschen, Wesenszüge. Und mit dieser Erkenntnis können wir die Dinge beim Namen nennen. Und in dem Moment, wo wir sie beim Namen nennen, brauchen wir die Monster nicht mehr schön zu reden. Und wir brauchen sie auch nicht mehr verheimlichen. Wir können sie vor Gott bringen. Und dann kann Jesus da dran gehen. Und wir natürlich auch. Jetzt zurück zum Text. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Ich frage mich, wie dieser Mensch sagen kann, quäle mich nicht, weil der ist doch total gequält. Der wird hin und her geworfen, der tut sich selber weh. Der lebt in den Gräbern, in den Grüften, in den Höhlen. Also der ist doch total gequält. Wie kann es denn noch schlimmer kommen? So die Frage, ob das der Mensch halt sagt oder eben die Dämonen. Also wer hat hier die Macht und das Sagen? Geht weiter, denn er, Jesus, sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Also Jesus hat das Sagen. Jesus befiehlt dem unreinen Geist, aus dem Menschen zu fahren. Und wir wissen, dass jede Kreatur auf Jesus zu hören hat. Er kann jedem und allem befehlen. Bevor das geschieht, fragt ihn Jesus, wie er denn heißt. Und der spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Ich finde das total verrückt und verwirrend. Da ist immer von er und sie die Rede. Also, er, also einer, bittet Jesus, dass sie, also viele, nicht aus der Gegend vertrieben werden mögen. Okay. Will der Mensch die Geister etwa noch bei sich behalten? Also er, der eine, die vielen Geister bei sich behalten? Das kenne ich vielleicht manchmal mit diesen Monstern, dass ich mich von denen nicht so gut trennen kann. So Wesenszüge in mir. Ja, das stimmt. Aber der will sich doch mit Sicherheit von diesen Legionen trennen. Und Legion, nur mal eine Größenordnung, das sind Einheiten eines Heeres, so ungefähr zwischen 3.000 und 6.000 Soldaten sind damit gemeint. Und wenn die jetzt, also wenn eine Legion in diesem Menschen lebt, sind es eben wirklich viele. Und sie baten ihn und sagen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Also Jesus hat gerade befohlen: Verlass den Menschen, und die fangen an zu diskutieren. Die verhandeln mit Jesus. So ein Kuh- oder Schweinehandel. Und zwar mit dem Sohn des höchsten Gottes, weiß ja dieser Dämon. Und ich finde das ziemlich anmaßend, dass er so rotzfrech daherkommt und mit Jesus verhandeln will. Der macht also nicht freiwillig das Feld frei, nicht kampflos. Jesus gebietet und die Dämonen diskutieren. Was macht Jesus? Er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Die Dämonen oder die armen Schweine oder beide, kollektiver Selbstmord der Dämonen oder der Schweine. So richtig deutlich wird es nicht. Ich stelle mir das auf jeden Fall ziemlich gruselig vor. Also, diese grunzenden, schmatzenden Schweine, und auf einmal quieken die, rennen alle in eine Richtung, trampeln sich gegenseitig um und stürzen dann in den See. Ich stelle mir das unglaublich laut und beängstigend vor. So ein paar Schweine schaffen das schon, aber 2000? Also, ich hätte Schiss. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Also, die sind auch abgehauen, denen war das auch zu viel. Dann kommen sie aber wieder. Kommt jetzt die Schadensersatzklage. So, all die leckeren Schweine. Also, das waren Schweinehüter, die waren dafür verantwortlich. Und Jesus hat diese Schweine einfach den Abhang runtergeschickt. Oder die Dämonen waren's. So richtig ist es auch nicht klar. Ja. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen, Und sie fürchteten sich. Das kann ich jetzt wieder nicht verstehen. Also der sitzt doch jetzt wirklich, ne? Völlig zivilisiert am Tisch, rasiert, sauber. Also vor dem braucht man jetzt doch keine Angst mehr haben. Vorher, okay, das sehe ich ein, aber jetzt. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war. Und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn, nämlich Jesus, zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Das war wohl alles etwas viel für die. Oder sie hatten Angst um ihre Schweinezucht. Oder sie hatten Angst davor, was Jesus noch alles in ihrem Land anstellen könnte. Worauf Jesus sie sonst noch alles hinweisen könnte, was nicht richtig läuft. Bisher hatten sie nur Angst vor dem Besessenen, der wirklich kein netter Geselle war. Hätten sie da jetzt nicht sagen müssen, Mensch, Jesus, wo du sowas Tolles kannst, wer bist du? Was genau willst du hier? Können wir von dir lernen? Nee, sie schicken ihn weg. Kurt Tucholsky hat das mal so zusammengefasst. Es gilt ja hier derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht. Und so ein bisschen ist das so, ne? Jesus zeigt da, hier läuft was nicht richtig, erstmal nur an diesem einen Menschen. Und offensichtlich hat das eine Wirkung bei den anderen. Und als er, Jesus, in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Oh ja, das täte ich auch. Also erstmal würde ich so schnell wie möglich da weg wollen. Weil ich glaube, auch mich würden sie da nicht so gerne haben. Also Jesus schicken sie schon weg, aber auch ich wäre ja sowas wie ein Mahnmal. Also ich wollte auch nicht bleiben, definitiv nicht. Und mit Jesus, mit meinem Retter beisammen sein, wäre auch so die allerbeste Alternative, die ich mir vorstellen kann. Und Jesus, er gestattete es ihm nicht. Geht's noch? Also, der kann ihm doch nicht sagen, nö, du darfst nicht mit. Also, das habe ich irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen. Jesus nimmt doch jeden mit. Und er hat doch die Jünger gesammelt. Wieso nimmt er den jetzt nicht mit? Der will freiwillig. Nein, er sagt zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Der soll also wirklich da bleiben, wo man ihn damals schon gemieden hat, weil er, ich denke mal, dem haftete Verwesung, Tod, einfach Horror an. Und jetzt lässt Jesus ihn da. Der soll als ein Zeugnis des unglaublichen Wunders und der übernatürlichen göttlichen Kraft dort bleiben. Irgendwie dachte ich in dem Moment, noch so ein armes Schwein. Also einfach, boah, ich finde das eine echte Herausforderung. Und was macht der? Er ging hin und fing an, im 10-Städte-Gebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Er ist also wirklich geblieben und hat es den Seinen, also wenn er Familie hatte, dann hat er es denen noch erzählt und seinem Haus, also ein Haus hat er mit Sicherheit nicht mehr gehabt, da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat das also irgendwie anders verstanden, nämlich hat es im ganzen 10-Städte-Gebiet ausgerufen. Das heißt, die Seinen und sein Haus waren sein Land, in dem er lebte, und die Seinen waren die Menschen, die seine Sprache sprachen, die seine Kultur hatten, die ihn kannten, so wie er mal war, aber so wie er vielleicht auch einfach groß geworden ist. Und was machen die Menschen? Sie wunderten sich. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. So, ich denke, das muss eine ziemliche Lektion für die Jünger gewesen sein. Sie kamen aus dem Sturm, wo sie ja nun, ich sag mal vorsichtig formuliert, kläglich versagt hatten, weil sie so ängstlich waren. Und sie durften auch wieder mit Jesus zurückfahren. Und dann erleben sie diese krasse Story und dann, wie Jesus diesem Mann nach ganz kurzer Zeit, es können nur ein paar Stunden gewesen sein, vielleicht maximal 2 Tage, ich weiß nicht genau, dem traut und mutet Jesus zu, alleine loszuziehen. Im Heidenland. Vielleicht waren die Jünger glücklich darüber, dass sie einfach wieder ins Boot steigen durften und nicht dort bleiben mussten. Aber vielleicht hat es ihnen auch einen kleinen Stich versetzt. Jesus traut uns das nicht zu? Weiß ich nicht. Bei Ihnen kommt das später. Da kriegen Sie nämlich den Auftrag, loszuziehen. Sie kriegen allerdings auch eine Menge Instruktionen mit. Aber die ultimative Chance bekommen Sie trotzdem. Nämlich in dem Moment, wo Jesus zurück in den Himmel zu seinem Vater geht. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Zeit war, wo die Jünger gerne mitgegangen wären. Also es gab sogar Jünger, die hatten sich schon Plätze reservieren lassen wollen. Sie durften aber nicht mit. Jesus hat sie nicht mitgenommen, er ist alleine vorgegangen. Und er hat die Jünger hier gelassen. Und er hat ihnen zugetraut und zugemutet, dass sie sich hier in der wirklich wenig perfekten Welt und in der schwierigen Welt, in der der Teufel immer wieder mal seine Finger im Spiel hat, dass sie sich hier zurechtfinden und dass sie erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und sie waren gehorsam, weil sonst würden wir hier nicht wissen, wer Jesus ist. Es hat sich tatsächlich deshalb verbreitet. Und wir können das heute wissen. Und das ist ganz gut so, weil sonst würden wir, wenn wir Jesus begegnen oder wenn Jesus irgendwann wiederkommt, eben nicht wissen, wer da ist. Es ist so, dass Jesus später in der Geschichte mit dem Besessenen in dieses 10-Städte-Gebiet zurückkehrt. Und da lese ich mal vor. Und dort kamen große Volksmengen zu ihm. Die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten und sie warfen sie ihm zu Füßen. Und er heilte sie, so dass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Ziemlich genial. Diesmal wussten die Menschen, wer da kommen würde. Und sie wussten auch, dass er heilen würde und dass er befreien konnte. Sie waren vorbereitet darauf, dass der Sohn Gottes, der Herr, kommen würde. Ich gehe davon aus, dass der Ex-Besessene den Weg für Jesus dort freigemacht hat, durch seine Geschichte, die er selber erzählt hat. Und der eine oder andere wird sie dann auch weitererzählt haben. So Secondhand-mäßig. Und am Ende haben sich die Menschen nicht nur gewundert, sondern sie haben den Gott des Nachbarlandes, den Gott Israels, verherrlicht. Finde ich schon ziemlich genial. Was heißt das für uns? Jeff hat letzte Woche gefragt, wem erzählst du heute von Jesus? Die Frage ist vielleicht auch, was erzähle ich wem heute von Jesus? Muss ich nicht eigentlich erst diverse Schulungen gemacht haben, Evangelisationskurse, genau erklären können, wer Jesus ist und wie das alles so zusammenhängt? Dieser Besessene hat wahrscheinlich keine Kurzschulung bekommen. Jesus hat ihn einfach nur losgeschickt mit der Geschichte, die er mit Jesus erlebt hat. Und der Platz, den die Dämonen in diesem Menschen freigemacht hatten, muss Jesus offensichtlich sehr schnell und vollständig besetzt haben. Jesus sagt in einer anderen Stelle, das steht in Lukas 11, 24 bis 26, dass wenn ein Mensch befreit wird von Dämonen, dass es dann eine Lücke gibt. Und dass wenn der Dämon das sieht, dass da eine Lücke ist, dass er gleich mit ein paar mehr wieder zurückkommt und wieder einzieht. Deswegen, diese Lücke muss Jesus bei diesem Besessenen eindeutig voll eingenommen haben, sich dort voll breit gemacht haben. Und deswegen hat er ihm das wahrscheinlich auch zugetraut und auch zugemutet. Ja, ich denke, so ziemlich jeder hat hier auch seine Geschichte mit Jesus erlebt. Seien es die Alltagsmonster, die überwältigt wurden, ausgetrieben wurden, ziehen mussten oder noch ziehen werden. Oder Heilungen, kleine oder große Gebetserhörungen. Es müssen nicht nur die Geschichten sein, die die totale Veränderung gebracht haben. Es können auch wirklich die alltäglichen Geschichten sein, die wir heute erleben. Und es können die Geschichten sein, die wir innerhalb unserer Gemeinde erleben. Ich weiß von zwei Leuten, die haben mir letzte Woche erzählt, dass sie anderen Menschen erzählt haben, was sie hier mit ihren Geschwistern erlebt haben. Und die anderen haben dumm geguckt. Das eine Mal ging es um eine Geburtstagsfeier, die jemand ausgestattet hatte, wo das Geburtstagskind einfach mit den Gästen hinkommen konnte. sich um nichts zu kümmern brauchte. Und das andere war, dass jemand ein Auto zur Verfügung gestellt bekam, der keins hatte, über einen längeren Zeitraum. Das hat Menschen in Staunen versetzt. Und das sind die Geschichten, die wir erzählen können. Und ich dachte mir so, ich habe mir das so vorgestellt, wir sind gerne bei Jesus und sitzen gerne bei ihm, hören ihm gerne zu, suchen seine Nähe. Und das ist absolut okay und richtig. Aber manchmal schubst uns Jesus liebevoll von seinem Schoß und sagt dann, jetzt haben wir genug gekuschelt, jetzt mach dich mal auf, du schaffst das. Ich lebe schließlich in dir. Du musst nicht an meinem Rockzipfel hängen. Ich lebe in dir und ich mute dir zu und ich traue dir zu, dass du losziehen kannst, mir einen Weg zu bereiten. Ja, mach den Mund auf. Du hast eine Geschichte zu erzählen, und zwar eine Geschichte mit mir. Und die haben wir alle. Manchmal fallen sie uns nicht ein. Da finde ich diesen Psalm, erinnere mich daran, was du mir Gutes getan hast. Ich will es nie vergessen. Meine Seele will es nie vergessen. Manchmal müssen wir daran erinnert werden, was wir erlebt haben. Und es braucht Mut. Und es ist eigentlich, Gebetsaufrufe liegen mir so gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt jemand denkt, dass er gerade liebevoll vom Schoß geschubst wird und vielleicht mal losziehen möchte und nicht so recht weiß, welche Geschichte oder wem er es erzählen soll und er sich auch eigentlich nicht traut, dann würde ich diejenigen bitten, nach vorne zu kommen. Und dann würde ich gerne dafür beten, dass wir den Mut dazu kriegen, dass uns die Geschichten einfallen, dass sie uns leicht fallen zu erzählen. Jesus traut es uns zu und er wohnt in uns. Wir sind nicht allein damit unterwegs, auch wenn wir vom Schoß runterrutschen.